Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 2. Juni 2025, 22.25 Uhr, also gleich 22:30 am Abend. Damit die Börsen jetzt im Feierabend und das war heute auch wieder mal ein recht wilder Handelstag. Ich möchte aber heute gar nicht so sehr auf das Marktgeschehen eingehen, das mache ich natürlich wie immer auch, sondern auf einige interessante Entwicklungen, die es ja insbesondere in der Nacht von Sonntag auf Montag, aber dann auch am heutigen Montag gab. Bevor ich dazu komme, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ursprünglich hatten wir vor, morgen mit dem nächsten YouTube-Video nachzulegen nach Tobis Urlaub, aber dem haben sie jetzt im Urlaub leider einen Dreh reingeknallt, so dass diese Woche nur ein Video kommen kann. Er hatte mich dann gefragt, Dienstag oder Donnerstag. Und ich habe dann gefragt, ob auch Mittwoch geht, denn das ist aus meiner Sicht dann besser. Wir starten also langsam aus Tobis Urlaubspause zurück und dann kommt das nächste YouTube-Video eben erst am Mittwoch, dem dann 4. Juni. Ja, das in eigener Sache und jetzt dann zum aktuellen Marktgeschehen. Da hatten wir ja jetzt am Freitagabend, war das glaube ich schon, aber da waren die Börsen schon geschlossen, die Ankündigung von Donald Trump, dass er die Zölle auf Aluminium und Stahl verdoppeln möchte von 25% auf 50%. Und da hatte man ja schon schlimmste Befürchtungen. Hinzu gab es dann noch Streitereien am Wochenende. Trump hatte Ende letzter Woche, glaube es war sogar schon am Donnerstag, China vorgeworfen, sich nicht an Vereinbarungen zu halten, die getroffen worden seien. Und China hat dann übers Wochenende zurückgeschossen, hat gesagt, die Amerikaner tun das auch nicht. Und wenn jetzt wieder da losgelegt wird, dann werde man wie in der Vergangenheit antworten und dann eben auch den Handelskrieg führen. Ja, das sah dann alles zunächst also einmal schlecht aus, deswegen auch die US-Index-Futures in der Nacht im Minus, zunächst leicht und dann im Handelsverlauf immer tiefer. Gerade am Morgen war es dann auch im Nasdaq 100 teilweise ein Minus von fast 150 Punkten und dementsprechend der DAX teilweise auch über 200 Punkte im Minus. Aber im Tagesverlauf hat sich das Bild dann aufgehellt und heute Nacht gab es schon eine interessante News. Es gab nämlich eine Rede von Christopher Waller, einem FED-FOMC-Mitglied. Und der hat sich in Seoul, Südkorea geäußert und zwar dahingehend, dass er in diesem Jahr weiterhin dafür ist, die Zinsen noch mindestens zweimal zu senken. Er meint, die Zölle hatten bisher keine großen Auswirkungen auf die Inflation gehabt. Wenn das noch kommen sollte, wäre das wahrscheinlich eher vorübergehend, also temporär. Und dementsprechend ja, solle man da ein bisschen hindurchsehen und die Zinsen senken. Und wie gesagt, zwei Zinssenkungen in diesem Jahr. Zuletzt hatten sich andere FED-FOMC-Mitglieder, wie beispielsweise Neel Kashkari, der in der Vergangenheit teilweise als Taube aufgetreten ist, aber jetzt in den letzten Jahren sich zum Falken entwickelt hat. Oder auch Frau Logan, glaube ich, heißt sie, von der Federal Reserve of Dallas, dahingehend geäußert, dass man den Leitzins erst einmal stabil halten wolle, um die Auswirkungen der Zölle weiter untersuchen zu können. Das hat jetzt dazu geführt, dass es in den USA Berichte gibt, dass man im FED-FOMC, also dem Federal Open Market Committee, Diskussionen darüber führt, ob man jetzt bald weiter die Zinsen senken soll oder nicht. Das Problem, was die Amerikaner dabei so ein bisschen haben, ist, dass Trump mit seiner erratischen Politik so ein bisschen das Vertrauen in die Finanzmärkte in den USA ja mindestens gestört hat, muss man sagen. Und das zeigt sich unter anderem an einem relativ schwachen Dollar zuletzt, der gegen den Euro ja auf Talfahrt gegangen ist. Und das, obwohl ja die EZB, also die Europäische Zentralbank, ihre Leitzinsen schon öfter gesenkt hat als die Federal Reserve und damit natürlich eigentlich der Dollar gestärkt werden müsste. Schaut man sich die Entwicklung an den Rentenmärkten an, hat sich das Ganze beruhigt. An den wichtigen Marken muss man allerdings auch sagen, die kurzfristigen Zweijährigen rentieren mit knapp unter 4%, sind aber auch nicht dramatisch darüber gestiegen. Die Zehnjährigen mittelfristig knapp unter 4,5%, auch da zuletzt mal drüber geschaut, aber letztendlich darunter geblieben. Und die langlaufenden 30-Jährigen und länger, die rentieren mit etwa 5%. Und auch hier die 5%-Marke, die sollte nach Möglichkeit nicht übersprungen werden. Zuletzt ist das so ein bisschen passiert, aber auch nicht nachhaltig. Und das Ganze stabilisiert sich jetzt auf diesem Niveau. Zumindest hat das aktuell den Anschein. Dann muss man sich natürlich auch noch anschauen, wie sieht die Inflationsrate aus. Und wenn man sich da Trueflation anschaut, dann muss man sagen, zuletzt ist die Inflation nach der Messung von Trueflation, und die versuchen es ja real-time, durchaus angestiegen. Wir hatten hier noch im April, 6. April, das war kurz nach der Ankündigung von diesen reziproken Zöllen, die ja dann ausgesetzt wurden, eine Realtime-Inflationsrate von 1,22%. Das war, glaube ich, das Tief bisher. Dann zwischenzeitlich sind wir bei Trueflation bis auf 2,1% gestiegen. Das war jetzt Ende Mai. Aber zuletzt dann auch mit dem Monatswechsel wieder der Rücklauf und aktuell die Inflationsrate bei 1,84% und damit eigentlich sogar leicht unter dem Ziel der Fed. Also insofern kann man sich der Argumentation von Christopher Waller anschließen und das tue ich auch explizit. Das habe ich auf YouTube auch schon getan und das tue ich hiermit auch wieder. Und von daher gefällt mir, dass im Offenmarktausschuss jetzt darüber diskutiert wird und ich hoffe, dass sich da die Tauben durchsetzen, denn ich denke, dass es Zinssenkungen braucht, wenn man in den USA tatsächlich am Ende zu einer weichen Landung kommen will, egal was Trump da an Zollpolitik macht, zumal man ja da auch sagen muss, an der Wall Street gibt es ja mittlerweile den Techo-Trade, also Trump always chicken out, er zieht am Schluss immer zurück und das hat man ja zuletzt auch gesehen und insofern, ja, wenn man natürlich immer wieder zurückzieht nach großen Zollankündigungen, dann dürfte die Inflation auch nicht so stark steigen. Man muss sagen, ich hatte ja auch immer wieder darauf hingewiesen, das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal, das ist ja nach der Messungen der Atlanta Fed komplett zusammengebrochen, teilweise auf -3% und mehr. Und da hatten ja einige schon Angst vor der Rezession. Und ich habe insbesondere auf YouTube, aber auch hier im Podcast darauf hingewiesen, dass das Sondereffekte sind, weil eben alle Angst vor Zöllen haben, haben sie importiert, was das Zeug gehalten hat, um eben die Lager aufzufüllen. Und das hat eben ja dann dazu geführt, dass das Wirtschaftswachstum negativ beeinflusst wird, weil eben ja, diese Importe, dieses Handelsbilanzdefizit, was es dadurch gibt und was sich kurzfristig dadurch sogar ausgeweitet hat, obwohl Trump ja eigentlich das einfangen möchte, dass das eben dann dazu führt, dass das Wirtschaftswachstum negativ angezeigt wird. De facto haben wir in den USA beim Wirtschaftswachstum, ich habe insbesondere auf YouTube immer wieder betont, wahrscheinlich liegt das in diesem Jahr so bei 1-1,5%. Das ist natürlich nicht gut, muss man sagen, aber auf der anderen Seite auch nicht ganz schlecht, zumal man auch sagen muss, Joe Biden hatte zwar Wirtschaftswachstumsraten von um die 3% zuletzt, aber der hat da auch massive Subventionen in die Wirtschaft gepumpt, um das zu erreichen und auf Dauer wäre das eben nicht durchhaltbar gewesen. Insofern sind da einige Maßnahmen, die Trump getroffen hat, insbesondere auch Doge von Elon Musk, der jetzt auch da aufgehört hat mit seiner Arbeit, die waren durchaus, gingen die in die richtige Richtung, ob die jetzt weit genug gegangen sind, ob man da nicht noch hätte mehr machen können oder vielleicht auch müssen und auch diese neue Big Beautiful Bill, die ja auch von Elon Musk so ein bisschen kritisiert wird, das sind natürlich alles Detailfragen und natürlich, man kann es immer besser machen, aber auf der anderen Seite muss man sagen, da wurde es wenigstens versucht in Deutschland, ja, da läuft alles weiter wie bisher und darf man mal gespannt sein, ob das denn hier mit einer neuen Regierung bald zumindest mal wirtschaftlich besser wird. Naja, sei es wie es sei, Fakt ist, solche Makroüberlegungen sind auf jeden Fall sehr wichtig für auch die Märkte und da gab es dann noch eine Meldung, die ich über Nacht gesehen habe und zwar haben zuletzt Anleger sehr stark auf Hedgefonds gesetzt, die eben ja Global Macro machen, das heißt sich anschauen in der Welt, wie es da so wirtschaftlich insgesamt läuft und dementsprechend das Geld einsetzen. Und da muss man sagen, ja, wenn viele Anleger das machen, dann gehen sie wohl davon aus, dass es wichtig ist, so auf solche Makrodaten zu schauen. Und dementsprechend habe ich das auch hier in den letzten Wochen und Monaten sowohl im Podcast als auch natürlich insbesondere auf meinem YouTube-Kanal immer wieder gemacht. Und ich denke, dass das richtig war. Ich werde das auch weiterhin tun, aber natürlich macht es mir auch mehr Spaß, über einzelne Aktien zu sprechen, insbesondere wenn dann die Tipps auch noch aufgehen, muss man sagen. Allerdings, ja, wie gesagt, kommt man nicht ganz umhin, auch mal das große Bild so ein bisschen zu beleuchten. Und das habe ich jetzt heute im Podcast dann auch entsprechend gerne getan. Ja, das zu diesem Thema schauen wir uns dann noch an, was die Kryptos machen. Die sind zuletzt ja so ein bisschen auch ja in der Seitwärtsbewegung. Der Bitcoin bis auf teilweise 110.000 oder über 110.000 Dollar nach oben gestiegen, jetzt so ein bisschen zurückgelaufen, gab es sofort auch schon wieder Stimmen, die sagen, ja, das wird nichts, der Ausbruch nach oben, der klappt nicht und da wurde schon wieder teilweise auch von dem einen oder anderen Kollegen dann die Position aufgelöst und so weiter. Ich glaube, man muss hier einfach mal durchziehen. Wir haben das beispielsweise im TAC auch bei Aktien gesehen, eine Jonos, wo wir jetzt heute mal Teilgewinne mitgenommen haben, ich kann das an dieser Stelle mal kurz berichten, die haben wir seinerzeit eingesammelt, kurz nach dem Börsengang und dann später nochmal nachgekauft und es hat ewig gedauert, bis die Aktie angesprungen ist. Wir hatten einen durchschnittlichen Kaufkurs von irgendwas mit 16 Euro. Mittlerweile notiert sie aber dann bei 41, fast 42 Euro. Und wie gesagt, wir haben heute zu 41, 45, glaube ich, war es, ein Viertel der Position verkauft, die wir da in zwei Tranchen eben aufgebaut hatten und konnten da über 150% Gewinn mitnehmen. Natürlich, da gehen dann noch Transaktionskosten und insbesondere natürlich Steuern ab. Aber alles in allem muss man sagen, war das natürlich im Ende ein guter Trade. Aber man braucht die halt schon auch 6, 7, 8 Monate Geduld, bis die Aktie mal angelaufen ist. Und vor allen Dingen musste man sie dann auch laufen lassen. Und prinzipiell muss man sagen, wir haben jetzt heute zwar einen Teilverkauf getätigt, um so auch ein bisschen Risiko aus der Position zu nehmen, auch weil die Position so ein bisschen zu groß geworden ist, Stichwort Rebalancing. Aber man muss sagen, wir haben ja immer noch 3/4 der Position. Und insofern, wenn es da weiter nach oben geht, beispielsweise durch die geplante Indexaufnahme, glaube ich, in den MDAX soll die Aktie kommen, dann sind wir mit 3/4 immer noch dabei und diese 150% auf 1/4 der Position, die haben wir. Und das zurück nochmal zu den Kryptos, wie gesagt, der Bitcoin zuletzt nach oben geschossen, Richtung 110.000, etwas darüber, jetzt so zurückgelaufen, etwa 5%. Er kann durchaus sogar nochmal in Richtung 100.000 bis 101.000 US-Dollar so in diese Range zurücklaufen. Das wäre immer noch kein Beinbruch. Nachhaltig unter 100.000 Dollar, da müsste man sich die Sache näher anschauen. Alles in allem sieht das aber gut aus und der Bitcoin war ja in der Vergangenheit immer ein perfekter Tracker der US-Geldpolitik. Und wenn man sieht, dass die Kurse zuletzt gestiegen sind, dann erwartet man also bei den Kryptos, beim Bitcoin, die Anleger auf jeden Fall, dass die US-Notenbank bald ihre Geldpolitik weiter lockern wird. Und wie gesagt, das muss man jetzt natürlich im Auge behalten. Prinzipiell wäre es besser, wenn der Dollar stärker wäre, dann hätte die Fed ein weiteres Argument, so nach dem Motto, ja, unsere Währung wird zu stark, da müssen wir jetzt mal ein bisschen die Zinsen senken, um das ein bisschen abzuschwächen. Da das Gegenteil derzeit der Fall ist, ist das eher so ein bisschen schwieriger für die Notenbank. Aber letztendlich ist zumindest der ein oder andere wie Christopher Waller schon auf dem richtigen Weg. Und ich hoffe, dass er da seine Kollegen über kurz oder lang überzeugen kann und es dann in diesem Jahr mindestens 2 Zinssenkungen gibt. Ich hatte ja bisher 3 favorisiert. Ich halte auch daran erstmal noch fest, aber muss mal dann auch schauen, wie es weitergeht. Ja, der Bitcoin ist das eine, Ethereum und die Altcoins das andere. Ethereum zuletzt teilweise auch schön nach oben gelaufen, in der Spitze auf über 2.700, fast sogar schon 2.800 Dollar. Auch hier Rücksetzer, am Wochenende teilweise unter 2.500 gehandelt, aktuell so im Bereich 2.540, 2.550. Das ist alles noch nicht Weltklasse, aber man hat sich natürlich damit auch schon von den Tiefskursen deutlich gelöst. Und alles in allem sieht das jetzt zunehmend dann auch besser aus. Das muss man so ganz klar konstatieren und hier mal abwarten, wie es weitergeht. Fakt ist, charttechnische Widerstände beim Ether liegen so im Bereich 2.800 und dann 3.000 Dollar. Und wenn es da drüber geht, dann kann es natürlich erst einmal so richtig ins Laufen kommen. Die Altcoins schwächeln auch noch ein bisschen, aber auch hier gibt es aktuell viel Gemecker. Man muss aber sagen, zuletzt viele Altcoins kurzfristig auch stark angesprungen, teilweise sogar 100% gemacht und mehr und dann aber auch wieder stark zurückgefallen, allerdings nicht unter die letzten Tiefs, von denen aus diese Kursrally begonnen hat. Also insofern haben wir auch hier schon einen ersten Step nach oben, ein erstes Leg up und dann den Rücksetzer und das sieht alles in allem übergeordnet dann gar nicht so schlecht aus und dementsprechend, wie gesagt, bin ich auch da relativ zuversichtlich, dass wir bald bessere Kurse noch sehen und wir dann eine Krypto-Rally sehen und nicht nur eine Bitcoin-Rally, aber natürlich der Bitcoin führt solche Rallyes in der Regel an, Ethereum kommt dann auch und dann kommen irgendwann die Altcoins, zunächst natürlich die großen wie Solana und später dann auch die kleineren, die dann aber natürlich auch stärker performen, die dann stärker durch die Decke gehen. Ja, und damit komme ich dann zum Schluss halt noch zu den Märkten und hier gehen wir jetzt zunächst mal die 4 großen deutschen Indizes durch und dann bespreche ich heute mal 3 amerikanische, ich nehme den S&P mal mit rein. Zunächst der DAX, wie gesagt, heute im Tief teilweise über 200, ich glaube sogar über 220 Punkte im Minus. Handelsende dann auf Zetra-Basis ein Minus von 66,81 Punkten oder 0,28% bei 23.930,67. Wenn man sich das nachbörslich aber anschaut, stehen wir schon wieder im Bereich von 24.080, 24.081. Also da sind die Verluste schon ganz ausgewetzt worden, muss man sagen. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite heute die Aktien von Mercedes-Benz und Daimler Truck Holding. Aktuell muss man bei Dividendenwerten aber immer ein bisschen vorsichtig sein, ob das wirklich reale Verluste sind, denn es ist Dividendensaison, das heißt, da kann es auch der Dividendenabschlag sein. Sei es aber wie es sei, Mercedes-Benz generell eine eher schwache Aktie, zuletzt mal mit einer kleinen Gegenbewegung, jetzt aber wieder rückläufig und da dürften natürlich auch die Trump-Zölle, insbesondere auf Stahl, aber natürlich auch Spezialzölle auf Automobile, die in die USA da importiert werden, mit reinspielen. Also für die Autobauer sieht es nach wie vor nicht besonders gut aus. Und Daimler Truck Holding, gut, das ist die LKW-Tochter. Ja, wenn es der PKW-Sparte schon nicht gut geht, muss man sagen, die LKW-Sparte, da lief es zuletzt eigentlich besser. Dementsprechend auch der Aktienkurs besser, aber zuletzt dann auch zurückgelaufen. Wir hatten teilweise ja Höchstkurse hier von knapp an der 50-Euro-Marke. Das war noch im März diesen Jahres. Dann sind wir zwischenzeitlich ganz tief gefallen. Natürlich auch mit diesen reziproken Zöllen hat sich die Aktie fast halbiert auf unter 30 Euro. Dann nochmal erholt in Richtung 45, dann nochmal zurück in Richtung der 30er-Marke. Zuletzt wieder nach oben in Richtung 42 und jetzt wieder nach unten. Also das geht so wild hin und her. Und übergeordnet sehen wir aber sowas wie einen leichten Abwärtstrend. Es ist noch nicht wild. Die Aktie steht auch tendenziell immer noch hoch mit 37, wenn man sich anschaut, wo die herkommt. Aber ja, ob das jetzt unbedingt eine Aktie ist, die man sich aktuell ins Depot packen muss, sei mal dahingestellt. Und dann Sartorius Vorzüge heute ebenfalls unter Druck. Ich habe dazu keine Nachrichten gefunden. Ich habe auch hier geschaut, wie es mit der Dividende aussieht. Aber hier muss man sagen, die zahlen auch keine hohe Dividende. Also insofern, der Dividendenabschlag erklärt das hier nicht, abgesehen davon, dass die Dividende aber, glaube ich, auch schon im April ausgeschüttet wurde. Charttechnisch muss man sagen, hat sich das Bild zuletzt wieder eingetrübt. Nichtsdestotrotz, so im Bereich 200 Euro ist die Aktie noch unterstützt. 203,20 heute der Schlusskurs, muss man also definitiv im Auge behalten. Aber wenn die Bullen das jetzt langsam drehen, dann kann es auch bald wieder besser aussehen. Und man muss sagen, die Aktie fällt jetzt auch nicht alleine in den USA. Ähnliche Unternehmen wie Dana haben auch heute jetzt zwar nicht besonders viel verloren, standen aber intraday teilweise auch schon etwas stärker unter Druck, wieder unter 190 Dollar gefallen. Eine Thermo Fisher Scientific zuletzt ebenfalls nicht besonders gut gelaufen, wenn man sich anschaut, wo diese Aktie herkommt. Ist noch nicht so lange her, da stand die bei über 625, jetzt aktuell unter 400. Also diesen ganzen Sektor Laborausrüster hat es zuletzt erwischt. Nochmal erwischt, muss man sagen, das Problem, was diese Unternehmen hatten, sie waren lange Zeit sehr solide, solides Wachstum, nicht exorbitant, aber so schön 5, 6, vielleicht auch mal 10% pro Jahr beim Umsatz und beim Gewinn dann meistens ebenfalls mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger durch Aktienrückkäufe, aber eher meistens mehr. Und dann kam eben Corona und die ganzen Labore mussten aufrüsten, mussten Materialien bestellen. Dadurch kam es zu einem Boom bei diesen Unternehmen und die Aktienkurse sind auch geboomt, weil man plötzlich dachte, okay, die wachsen auf einmal nicht mehr mit 5, 6, vielleicht maximal 10%, sondern mit 20% und mehr und beim Gewinn vielleicht sogar noch mehr, weil man ja auch die Preise da anheben konnte, weil kurzfristig hohe Nachfrage da war. Und im Prinzip wenig Angebot und deswegen eine Sartorius Vorzugsaktie beispielsweise teilweise über 600 Euro. Ich habe immer dagegen angeschrieben, habe gesagt, das ist das Unternehmen dann auch nicht wert, das ist kein schlechtes Unternehmen, aber 500, 600 Euro für seine Aktie zu bezahlen ist zu viel. Dann war Corona vorbei und das Ganze brach zusammen, insbesondere auch deshalb, weil die ganzen Labore natürlich jetzt diese Materialien hatten und sie nicht mehr jetzt kurzfristig alle verbraucht haben. Dementsprechend brauchten sie wenig zu bestellen. Wir haben jetzt hier eine Übergangszeit gehabt von 1-2 Jahren. Mittlerweile müsste sich das Ganze so ein bisschen ein- oder auspendeln, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte. Aber natürlich, die Börse, die übertreibt natürlich immer zuvor nach oben, jetzt teilweise ein bisschen nach unten. Ich denke nach wie vor, dass Aktien wie Thermo Fisher Scientific, wie Dana, wie Sartorius, wie auch Kia gehen, dass das aus meiner Sicht derzeit eher antizyklische Käufe sind. Aber man braucht hier sicherlich ein bisschen Mut und im Zweifel auch ein bisschen Geduld, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Sartorius vielleicht noch unter 200 geprügelt wird und dann nochmal 180 oder so ansteuert. Das wäre zwar jetzt fundamental absurd auf der Gegenseite, denn das Unternehmen ist eigentlich mehr wert, aber durchaus nicht unmöglich. Die Gewinnerseite im DAX, Heidelberg Materials, Siemens Energy und Zalando. Heidelberg Materials habe ich mich ja zuletzt schon zugeäußert, die ehemalige Heidelberg Zement. Aus meiner Sicht eine gute Aktie, teilweise auch unterschätzt worden. In den letzten Monaten dann super gelaufen, in der Spitze auf 190, zuletzt so ein bisschen zurückgelaufen. Die Korrektur, die jetzt zuletzt gelaufen ist, die muss noch nicht ganz ausgestanden sein. Es gibt die Möglichkeit, dass die so im Bereich 190 endet, wo wir 175 endet, wo wir jetzt stehen, von 190 ausgehend. Oder aber es geht noch eine Etage tiefer. Das wären dann Kurse so im Bereich 150 bis 160. Nicht ganz ausgeschlossen. Also insofern, wer die Aktie hat, sollte sie wohl halten, muss aber kurzfristig damit rechnen, dass es auch noch vielleicht ein bisschen weiter zurückgehen kann. Wer die Aktie nicht hat, kann sich auf die Lauer legen. Insbesondere, wenn es nochmal Richtung 150 gehen sollte, wäre das aus meiner Sicht eigentlich eine gute Chance. Siemens Energy, da kann ich nichts mehr zu sagen, muss ich sagen. Habe ich in der Vergangenheit ja eingestanden, dass ich die Rallye verpasst habe. Damals, als man Staatshilfe brauchte, habe ich gesagt, da sollte man besser nicht reingehen. Ein Unternehmen, das Staatshilfe braucht, egal wie das organisiert wird, ist immer kritisch. Und dabei bleibe ich auch, dass das immer kritisch ist. Aber in dem Fall wurde das wohl ganz gut gemanagt. Man hat auch den Mutterkonzern Siemens mit ins Boot geholt. Dann gab es teilweise noch eine Sonderkonjunktur für Dinge, die Siemens Energy im Programm hatte, in den USA. Dementsprechend laufen die Geschäfte jetzt seit einiger Zeit rund. Und Siemens Energy, muss man sagen, hat sich jetzt von diesen Tiefskursen damals, das waren ja Kurse im Bereich von unter 7 Euro, ja, verzwölffacht, verdreizehnfacht fast. Und diese Rallye habe ich so nicht kommen sehen. Und wahrscheinlich haben die wenigsten sie kommen sehen. Aber vielleicht ist der eine oder andere dann irgendwann mal auf den Zug aufgesprungen. Zuletzt muss man aber sagen, ist hier sehr viel Euphorie drin. Man sieht das auch im Chart. Das geht zuletzt fast senkrecht nach oben, so ein bisschen wie im Rüstungssektor. Und im Rüstungssektor zum Beispiel gab es heute dann, nachdem es zunächst am Morgen noch gut aussah, weil einige Analysten da die Kursziele erhöht hatten, gab es dann im Tagesverlauf teilweise Gewinnmitnahmen, weil es dann einen Spiegelbericht gab, dass man bei der EU-Kommission darüber nachdenkt, eine Übergewinnsteuer vielleicht einzuführen für die Rüstungskonzerne, weil die eben davon profitieren, dass man in Europa jetzt massiv aufrüsten muss, sagt man. Aus meiner Sicht will man es und muss es in dem Sinne nicht. Also ein bisschen klar, die Bundeswehr wurde lange kaputt gespart, dass man da einiges beispielsweise machen muss. Ich meine, ich war selbst bei der Bundeswehr, habe Wehrdienst geleistet und wusste damals, dass man mit denen keinen Krieg gewinnen kann. Aber ob man da jetzt dann die stärkste konventionelle Armee Europas draus machen muss, wie Friedrich Merz das kürzlich angekündigt hat, das sei auch mal dahingestellt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Putin so schnell jetzt nicht hier ganz Europa überrollen wird, wenn man sieht, welche Mühe er schon in der Ukraine hat. Und insofern, ja, dass man, wie gesagt, da etwas tun muss, dass man da in den letzten 20 Jahren, muss man fast sagen, Investitionen verschlafen hat und die jetzt nachholen will, das ist alles in Ordnung. Und ich möchte jetzt auch nicht dazu kritisch klingen, weil, wie gesagt, ich war bei der Bundeswehr und kenne die Situation so ein bisschen zumindest, auch wenn das jetzt schon eine Zeit lang her ist. Aber aus dem einen Extrem ins andere zu springen, das halte ich dann auch für ein bisschen verrückt. Aber gut, sei es wie es sei, auf jeden Fall heute die Rüstungsaktien aufgrund solcher Pläne, dass man vielleicht Übergewinne abschöpfen könne unter Druck im Handelsverlauf. Ja, und dann der Tagesgewinner Zalando, da gab es eine positive Einstufung von Goldman Sachs. Generell muss man sagen, Zalando als Unternehmen gefällt mir durchaus gut als Aktie. Ja, sie gefällt mir jetzt nicht schlecht, also es gibt durchaus schlechtere Werte. Sie läuft auch teilweise charttechnisch sehr schön, aber es gibt mit Sicherheit auch bessere Werte im DAX. Zuletzt muss man sagen, hat sie die Kursziele auf der Oberseite, die ich genannt hatte, 36 bis 40 abgearbeitet, ist dann zurückgelaufen. Ja, es ging auch hier wild hin und her, so ein bisschen wie eben bei der Daimler Truck, nur nicht ganz so schlimm. Aber übergeordnet hat man seit den Höchstkursen, die man da im Bereich 40 hatte im Februar, durchaus jetzt immer noch so eine Art Abwärtstrend. Man hat aber auch längerfristig immer noch einen Aufwärtstrend. Man kann auch darüber streiten, ob das so eine Art Schulterkopf-Schulter-Formation teilweise war. Also da ist viel, was man da rein interpretieren kann. Aus meiner Sicht ist die Aktie einfach kurzfristig so relativ volatil in einer breiten Seitwärtsbewegung. Ich würde das obere Ende der Seitwärtsbewegung nicht mal unbedingt bei 40 sehen, auch wenn sie da einmal war, sondern eher so im Bereich 35, 36 und das untere Ende so im Bereich 28 bis 30. Und ja, aktuell sind wir dann halt mittendrin mit 32, 24 nach den Kursgewinnen heute. Also insofern weder Fisch noch Fleisch. Wer die Aktie hat, kann sie halten. Wer sie nicht hat, der muss sich aber jetzt nicht beeilen und da sofort reinspringen, egal was Goldman Sachs dazu sagen mag. Dann der MDAX, heute auf Zetra-Schlusskursbasis ein Plus von 161,70 Punkten oder 0,53%, 30.756,09. Nachbörslich auch hier noch ein weiteres Plus von über 200 Punkten Richtung 31.000. Hatte den MDAX und den SDAX ja in meinem YouTube-Kanal positiv besprochen. Das sah auch zunächst sehr, sehr gut aus. Und dann kam Trump mit seinen, verrückten reziproken Zöllen und hat das Setup dann kurzfristig zerschossen. Mittlerweile, nachdem er die dann aber ausgesetzt hat, gelten die alten Setups wieder. Also so eine Situation habe ich an der Börse auch noch selten erlebt oder eigentlich noch nie erlebt. Aber an der Börse, wie gesagt, da ist immer alles möglich. Auch das Gegenteil von allem, wie Costolani schon gesagt hat. Gewinner, Verlierer im MDAX, auf der Verliererseite Jen Optik, Freenet und Gerresheimer. Jen Optik, muss man sagen, eine Aktie, die jetzt zuletzt auch nicht mehr so wirklich auf die Beine gekommen ist. Teilweise stand sie ja bei 24, fast 25 Euro, ist dann tief gefallen Richtung 15, hat sich jetzt zuletzt zwar so ein bisschen berappelt, heutiger Schlusskurs 18,73, aber das war jetzt zuletzt einfach nur eine Gegenbewegung, so im Bereich 19 bis 20 Euro, da ist charttechnisch so ein bisschen auch der Deckel drauf. Da scheint die Aktie erst einmal nicht weiterzukommen. Selbst wenn sie es käme, so im Bereich 2021 gibt es die nächste Widerstandszone. Also die Aktie tut sich schwer. Übergeordnet muss man auch sagen, ist das eher ein Abwärts- als ein Aufwärtstrend. Generell halte ich Jen Optik nicht für das schlechteste Unternehmen, aber aktuell muss man die Aktie definitiv auch nicht unbedingt sich ins Depot packen. Dann Freenet, zuletzt von vielen bejubelt. Die Aktie teilweise sehr hoch gelaufen, bis knapp unter die 40-Euro-Marke. Dann hat man zuletzt Quartalszahlen gemeldet, die nicht ganz den Erwartungen entsprochen haben. Und es ging innerhalb von kurzer Zeit von fast 38 auf im Tief, quasi da, wo wir jetzt stehen. Gab zwischenzeitlich auch mal so eine Gegenbewegung, kann man es kaum nennen, aber so eine kleine Pause im Abwärtstrend. Heute geht es aber gleich mal 4% weiter nach unten. Generell muss man sagen, Kurse von fast 38 Euro waren einfach des Guten zu viel. Das war eine Übertreibung. Die wurde und wird jetzt abgebaut. Ich denke aber, dass die Aktie nicht allzu viel tiefer fallen wird. So im Bereich 26 bis 27 Euro ist sie gut unterstützt. Sie ist dann ja auch deutlich zurückgefallen von 38 auf 26. Das sind ja von rund 30% minus. Und ich denke, in dem Bereich sollte sie sich dann fangen. Und ansonsten ist das halt eine Aktie, die sich in erster Linie für Dividendenjäger eignet. Und dann Gerresheimer, gab es zuletzt Übernahmegerüchte, Übernahmespekulationen, angeblich 70 Euro die Aktie sollen da geboten werden von einem Finanzinvestor. Deswegen hat sich schon viel auf eine Ad-Hoc-Mitteilung gefreut. Heute gab es dann eine Ad-Hoc-Mitteilung und die hat es in sich, denn das Unternehmen hat die Prognosen gestrichen, hat die Dividende quasi, ja nicht ganz gestrichen, aber auch sehr, sehr stark zusammengestrichen. Und ja, das sieht jetzt alles in allem katastrophal aus, muss man sagen. Die ersten Analysten haben sich auch schon geäußert, dass jetzt der Konsens deutlich nach unten genommen werden müsse. Und jetzt ist halt die Frage, ja, es gab ja einen Interessenten für eine Übernahme. Gibt es den noch und was ist der jetzt bereit zu zahlen? Also in der Vergangenheit wurde kolportiert, 70 Euro könnten geboten werden. Wenn jetzt 70 Euro geboten würden, dann wäre das ein Aufschlag von fast 40% auf die knapp 50 Euro, die die Aktie jetzt heute noch kostet, nach einem Minus von über 21%. Teilweise war es auch intraday noch mehr. Also insofern muss man mal schauen, wenn es diesen Interessenten noch gibt, diesen Finanzinvestor, vielleicht bietet der am Ende dann auch nur 60 oder 62, 50 oder irgendwas. Das wäre dann immer noch ein guter Schnitt, wenn man bei 50 jetzt einsteigt, aber wer natürlich weiter oben gekauft hat, der hat ein Problem. Das generelle Problem von Gerresheimer ist eigentlich, dass es ein prinzipiell gutes Unternehmen ist, ein investierbares Unternehmen. Die Aktie war aber zwischenzeitlich ein bisschen heiß gelaufen und man ist natürlich eng mit der Chemiebranche verbunden und die ist derzeit natürlich gerade in Deutschland auch so in einer kleinen Krise, ähnlich wie auch die Automobilbranche und dementsprechend, ja, muss man ganz einfach sagen, dass diese Gewinnwarnung heute reingehauen hat und ja, man die Aktie jetzt, wenn man sie hat, kann man sie auch behalten, auch im Hinblick, dass es vielleicht zu einer Übernahme kommen könnte. Aber sie jetzt nur zu kaufen als im Prinzip eine Wette auf eine solche Übernahme, das würde ich definitiv nicht tun. Die Gewinnerseite dann Fuchs, Renk und Hensoldt. Fuchs aus dem Bereich Schmierstoffe, Öl. Lange Zeit wurde die Aktie auch immer so ein bisschen mit dem Ölpreis gehandelt. Wenn der gestiegen ist, ist auch die Aktie gestiegen. Wenn er gefallen ist, ist auch die Aktie gefallen. Hier muss man aber sagen, eigentlich ist das Quatsch, denn Fuchs, wie gesagt, stellt Schmierstoffe her. Die Basis ist Öl und wenn der Ölpreis niedrig ist, dann kauft man günstiger ein. Also ist das eigentlich für Fuchs ganz gut. Natürlich kann man dann auch, wenn man billiger produzieren kann, definitiv etwas günstiger verkaufen, was dann prinzipiell aber den Absatz auch ankurbeln sollte. Also ist es dann auch nicht unbedingt schlecht für das Geschäft. Sei es wie es sei, die Aktie oftmals mit dem Ölpreis gelaufen, wie gesagt, auch wenn das eigentlich unsinnig war. Generell muss man aber sagen, ist ein Familienunternehmen, die Familie Fuchs, die da auch mit drin steckt, glaube ich. Und ja, zuletzt die Aktie teilweise auch in der Spitze über 50 Euro gestiegen, dann zurückgelaufen in Richtung 36, jetzt wieder berappelt. Problem ist jetzt im Bereich so 47 bis hoch Richtung 51 kommen charttechnische Widerstände ins Spiel. Die müssen erstmal rausgenommen werden. Wenn das klappt, dann hätte die Aktie auch weiteres Potenzial nach oben. Fundamental wäre ihr das zuzutrauen in Richtung 60. Charttechnisch wird das aber definitiv nicht ganz einfach. Ja, und Renk und Hensoldt, wie gesagt, heute Morgen aufgrund von Kurszielerhöhungen, glaube JP Morgan war es, erst einmal angesprungen, im Tagesverlauf dann teilweise deutlicher zurückgekommen. Wir hatten hier Höchstkurse von über 85,50 und wenige Minuten später nach diesem Spiegelbericht ging es zurück Richtung 78 zum Handelsende hin. Hat sich das Ganze aber wieder berappelt, Schlusskurs dann knapp unterhalb von 85, 84,49 und da sieht man, das war dann ein kurzes Intermezzo, aber es hat halt kurzfristig reingehauen. Und Hensoldt, ähnliches Spiel, heute Morgen Kurszielerhöhung auf 110, die Aktie teilweise heute im Top über 105. Und ja, dann auch hier teilweise Rücklauf in Richtung 95 zum Handelsende hin wieder berappelt. Generell bleibe ich aber bei den Rüstungsaktien, gerade deutsche Rüstungsaktien, aber auch europäische, Vitalis beispielsweise. Aus fundamentaler Sicht sind die sehr teuer, mir zu teuer. Aus charttechnischer Sicht eine Thales, muss man aber sagen, sieht sogar noch ganz gut aus. Die hat eigentlich gerade ein Kaufsignal generiert, kann auch Richtung 320, 325 laufen. Die deutschen Rüstungsaktien, die sind irgendwie völlig freigedreht und keine Ahnung, wie weit die Rallye noch geht, aber irgendwann wird das hier wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt. Klar, ich kann falsch liegen, bei Siemens Energy lag ich auch falsch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Rallye hier noch lange weitergeht. Klar, es wird viel, wie gesagt, in Rüstung investiert. Man hat jetzt diese entsprechenden Pakete noch mit dem alten Bundestag ja auch zum Teil verabschiedet. Aber man muss eben auch sehen, dieses ganze Geld fließt ja jetzt nicht in einem Jahr, sondern über viele Jahre in diesen Sektor. Und insofern ist da vielleicht die ein oder andere Aktie der Realität doch etwas weit davon geeilt. Dann der SDAX heute mit einem Minus von 8,81 Punkten oder 0,05%, 16.648,77, nachbörslich aber auch hier ein Plus von rund 150 Punkten noch. Also wie gesagt, die Amerikaner haben natürlich wieder die Dips gekauft und damit die Indizes in den USA nach oben getrieben und das hat sich dann auch am deutschen Markt ausgewirkt. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Indus Holding, SFC Energy und Springer Nature. Indus Holding, ja, klassische Industrieholding. Die Aktie, muss man sagen, heute mit einem Minus von 4,3%, zwischenzeitlich schön nach oben gelaufen, bis auf über 28, jetzt seit einiger Zeit ist aber so ein bisschen der Wurm drin, vielleicht hat man hier auch bemerkt, Industrie, das heißt zum Teil auch, dass man Stahl braucht und wenn da Zölle ins Spiel kommen, dann ist das vielleicht nicht so ganz gut und wenn man vielleicht auch seine Produkte in die USA exportiert, ist das auch nicht so ganz gut. Deswegen, ja, die Aktie, die zwischenzeitlich mal ein Highflyer war, mittlerweile wieder deutlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Dann SFC Energy aus dem Wasserstoffsektor, hatte ich zuletzt ja schon mal gesagt. Generell Wasserstoff fasse ich keine einzige Aktie eigentlich an. Wenn ich aber gezwungen wäre, eine zu kaufen, dann wäre es wahrscheinlich SFC Energy, weil das noch so mit das Seriöseste in diesem Bereich ist. Aber die Zahlen, die man zuletzt gemeldet hat, die kamen dann auch nicht so gut an. Die Aktie ist deutlich zurückgelaufen. Nichtsdestotrotz, sie ist übergeordnet immer noch, ja, sieht nicht so schlecht aus, sagen wir mal so. Sie darf halt jetzt nicht mehr allzu viel weiterfallen. Unter 20 Euro könnte es da auch sein, dass es dann nochmal einen Abwasch, einen Ausverkauf geben könnte. Im allerschlimmsten Fall sogar in Richtung 16 Euro. Aber ich glaube, sie wird sich wahrscheinlich irgendwo zwischen 19 und 20 dann eher in Richtung, also an der 20er-Marke fangen und von da aus dann wieder etwas steigen. Aber jetzt den absoluten Durchstarter und den Verdoppler und Verdreifacher, den sehe ich in der Aktie dann auch nicht. Ja, und zu Springer Nature kann ich wenig sagen. Ist so ein bisschen Verlagsgeschäft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Aktie gibt es auch noch nicht so lange und bisher war sie jetzt auch nicht der absolute Burner, muss man sagen. Zuletzt eher ein bisschen auch rückläufig, hat sich jetzt in den letzten Tagen dann wieder ein bisschen berappelt. Charttechnisch muss man sagen, im Bereich 22,50, da ist dann Widerstand. Da kann sie noch hinlaufen, das wären nochmal rund 10%, aber dann sollte erst einmal auch der Deckel drauf sein. Es sei denn, die 22,50 kann geknackt werden, dann könnte es natürlich auch weiter nach oben gehen. Die Gewinnerseite, LPKF Laser, Alschem und Jonas Group. LPKF Laser, ein Unternehmen, das ich auch schon ewig kenne. Als mein Papa noch gelebt hat, waren wir mal in Garbsen bei Hannover zu Gast, weil er da auch Kunde war bei diesem Unternehmen. Hat also durchaus sehr, sehr gute Produkte. Mein Papa war ja auch Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, also die Produkte hat er durchaus eingesetzt und geschätzt. Aber das Unternehmen, ja, kenne ich auch, wie gesagt, schon aus dem neuen Markt. Man hat es nie geschafft, langfristig die PS auf die Straße zu bekommen. Man hat immer wieder tolle Dinge entwickelt, die dann der Gamechanger sein sollten, aber das ist es am Ende nicht gewesen. Und so auch zuletzt, die Aktie teilweise kurzfristig, im Ende Oktober letzten Jahres stand sie noch bei unter 6,50, dann in der Spitze auf über 10,50 Euro nach oben gesprungen innerhalb von wenigen Wochen. Aber mittlerweile, ja, ist die Herrlichkeit auch schon wieder vorbei. Aktuell haben wir wieder Kurse im Bereich unterhalb von 8,50 und so geht es bei LPKF Laser eigentlich schon seit vielen Jahren. Insofern, heute ging es mal 3,5% nach oben, aber generell ist das auch keine Aktie, die ich mir jetzt irgendwie langfristig ins Depot packen würde. Dann Alschem, zuletzt auch als Rüstungsaktie so ein bisschen gespielt, weil man hier auch Chemikalien produziert, die man für Sprengstoffe braucht. Deswegen die Aktie weit nach oben gelaufen, aus meiner Sicht auch hier eine Aktie, die eigentlich sehr euphorisch ist, eigentlich zu teuer ist, aber wie gesagt, der ganze Rüstungssektor, den halte ich dafür. Allerdings bei Siemens Energy lag ich auch falsch. Also insofern muss man schauen, wie es da weitergeht. Charttechnisch muss man natürlich sagen, sieht die Aktie klasse aus. Klarer Aufwärtstrend, nah am Allzeithoch. Wenn es da noch ein bisschen nach oben geht, hat man neue Allzeithochs, sind immer die stärksten Kaufsignale. Also charttechnisch muss man eigentlich drin bleiben oder sogar bei Rücksetzern kaufen. Da die Aktie aber fundamental teuer ist, bin ich da immer etwas vorsichtig. Also wer sie hat, kann sie sicherlich halten, aber jetzt da noch auf den fahrenden Zug aufspringen oder da irgendwie gehebelt was versuchen, das würde ich definitiv nicht machen. Und Jonas hatte ich ja eben schon besprochen, haben wir im Musterdepot des TAC, haben wir jetzt heute mal ein Viertel der Position verkauft, um Gewinne mitzunehmen, um Rebalancing im Depot zu machen. Generell muss man sagen, das Depot läuft ja sehr, sehr gut. Wir haben eine C beispielsweise auch da drin, haben wir auch schon mal bei 100 Dollar 150% Gewinn damals mitgenommen. Mittlerweile steht die Aktie natürlich noch weit höher bei über 165 und kennt auch eigentlich kein Halten. Und wir haben noch einige andere Granaten da drin. Eigentlich haben wir nur, ich glaube, 2 Fehltrades da im Depot. Und zwischenzeitlich wurden wir natürlich mal so ein bisschen von Donald Trump, wie soll man sagen, durchgeschüttelt, weil der unsere Derivate, die wir hatten, ausgenockt hat. Allerdings waren das auch nur noch 2, weil wir in weiser Voraussicht, weil Trump eben immer für Volatilität in der Vergangenheit schon gesorgt hat, da sehr zurückhaltend waren und dementsprechend, ja, sieht das Depot gut aus. Also wenn ich mir das angucke, die erste Position plus 200%, die zweite plus 172, dann haben wir eine mit minus 39, dann plus 23, Jonas mit plus 165, dann eine, das war eine Dividende, dann eine mit minus 56%, das ist der schlechteste Wert, dann eine mit plus 21%, eine mit plus 17%, dann die C, die ich schon angesprochen habe, mit plus 270% und letztlich noch eine mit plus 27%. Also generell sieht das Depot gut aus, aber natürlich 2 Fehltrades, wie gesagt, sind auch dabei. Jo, dann noch, was hatten wir denn? SDAX, die Gewinnerseite, schon abgehakt, noch den TecDAX und dann zu den US-Indizes. Der TecDAX heute mit einem Minus von 22,71 Punkten oder 0,59%, 3824,14. Dennoch sieht das übergeordnet nach wie vor konstruktiv aus. Nach wie vor die Möglichkeit über 3850 Richtung 4000 und dann ja vielleicht sogar 4200 und später mehr anzusteigen. Nachbörslich auch hier noch ein Plus von etwa 20 Punkten allerdings nur. Also hier sieht es nicht ganz so gut aus wie bei den anderen drei deutschen Indizes, aber alles in allem immer noch ganz gut. Verliererseite: Siltronic, Sartorius, Freenet. Freenet, Sartorius hatten wir schon. Siltronic, eine Aktie, von der ich immer wieder abgeraten habe. Waferhersteller aus Deutschland. Prinzipiell wurde das Unternehmen ja, sollte mal übernommen werden aus China. Das hat dann der Herr Habeck verhindert, was durchaus in dem Fall verständlich war, weil man solche Technologie halt nicht auch nach China abwandern lassen wollte. Bei Aixtron damals, der Herr Gabriel, hat das ja eigentlich genehmigt und wurde dann von Obama gestoppt. Allerdings generell muss man sagen, Siltronic kann mit seinen Wafern auf dem Weltmarkt einfach nicht bestehen. Sie sind im Prinzip die gleiche Qualität, muss man sagen, wie die bei anderen, aber halt höhere Preise, weil man eben teurer produziert. Und insofern kaufen die Unternehmen halt nur bei Siltronic, wenn es gar nicht anders geht. So ein bisschen wie bei SMA Solar, der ich ja damals auch den Absturz dann richtig vorhergesagt hatte, die letztlich dann in der Endphase des Solarbooms den Biden mit seinen Subventionen erzeugt hatte, durch die Decke gegangen sind, weil halt alle anderen bei den Wechselrichtern ausgebucht waren. Und dann hat man am Ende auch die von SMA Solar gekauft. Die haben dann einen Höhenflug bekommen, wollten massiv investieren, neue Produktionskapazitäten aufbauen. Ich hatte gesagt, das kann am Ende sogar das Ende von SMA Solar bedeuten. Soweit sind wir noch nicht. Man hat diese Pläne zuletzt ja auch zum Teil wieder eingestampft. Aber die Aktie ist halt tief gefallen, auch wenn sie sich zuletzt wieder etwas berappelt hat. Und bei Siltronic haben wir im Prinzip Ähnliches. Also insofern eine Aktie, die ich persönlich nie anfassen würde. Zumal in der Vergangenheit ich auch mit dem Management nicht ganz glücklich war, wie das kommuniziert hat. Aber gut, das sind teilweise mittlerweile andere Manager am Ruder. Deswegen darauf möchte ich nicht zu lange rumhaken. Die Gewinnerseite: Hensoldt, Jonas haben wir schon besprochen. Und dann Cancom, eine der vielen deutschen IT-Dienstleister, wie auch Adesso, wie Bechtle, wie auch GFT Technologies. Eigentlich sind die alle relativ unterbewertet. Allerdings der deutschen Wirtschaft geht es halt nicht gut. Und die leben halt in erster Linie vom deutschen Mittelstand und dessen Digitalisierung. Und wenn es denen nicht gut geht, dann digitalisieren die halt eher nicht und so weiter. Also insofern sind diese Aktien eigentlich alle, wenn man 2-3 Jahre Geduld hat, Kaufkandidaten, muss man sagen. Cancom gehört sicherlich zu den besseren, GFT auch. Bechtle bin ich so ein bisschen skeptisch. Die Aktie ist zuletzt auch schon ein bisschen gelaufen. Die sind mir auch ein bisschen zu vogue. Nichtsdestotrotz, wenn es da mal einen Rücksetzer gibt, kann man die auch machen. Adesso kenne ich persönlich zu wenig. Wird immer gerne hochgejubelt, aber so richtig durchstarten konnte die Aktie nicht. Es gibt sicherlich noch andere aus dem Bereich, aber wie gesagt, GFT und Cancom gefallen mir da eigentlich am besten. Ja, dann zum US-Markt. Zunächst der Dow Jones. Heute am Ende dann sogar im Plus geschlossen mit 35,41 Punkten, 0,08%, obwohl er den ganzen Tag mehr oder weniger im Minus lag, bis dann in den letzten Handelsminuten, in der letzten Handelsstunde. Es ist jetzt kein großes Plus, aber dafür, dass der Tag eigentlich zunächst mal nicht so gut begonnen hatte und es zwischenzeitlich deutlich schlechter aussah, ist es dann doch versöhnlich, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Nachrichtenlage. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite: Procter & Gamble, 3M und Salesforce. Procter & Gamble, muss man sagen, eine Aktie, die ich oftmals positiv besprochen habe, als sie noch weit unter $100 kostete. Das ist immer so eine Aktie, langfristig macht man mit der meistens nichts falsch. Konsumgüter, Pampers und so weiter werden halt immer gebraucht, aber man kauft sie am besten, wenn sie keiner will. Zuletzt war sie teilweise so ein bisschen gehypt sogar, muss man sagen. In der Spitze bei 180 gewesen, jetzt zurückgelaufen Richtung 167. Charttechnisch, wäre sogar noch ein bisschen Platz nach unten, vielleicht so Richtung 160, 155. Viel tiefer sollte es nicht gehen, aber es ist jetzt auch, wie gesagt, keine Wunderaktie. Es ist ein defensiver Wert, auch mit Dividende. Und wenn so ein Wert mal ausverkauft wird, kann man ihn sich ins Depot legen. Aktuell ist es eine gute Halteposition. 3M, eigentlich ähnlich, aber hatte in den letzten Jahren halt Probleme, weil man Produkte auf den Markt geworfen hatte, die fehlerhaft waren, insbesondere Ohrstöpsel, die dann auch bei der US Army eingesetzt wurden, aber das Gehör der Soldaten nicht geschützt hat. Da gab es dann auch Schadenersatzklagen und so weiter. Und das ist in den USA natürlich immer gefährlich. Siehe Bayer, Monsanto und United Health hat da sicherlich auch noch einiges zu erwarten. Insofern die Aktie teilweise tief gefallen, jetzt in den letzten Monaten aber deutlich berappelt, muss man sagen. Teilweise war sie ja weit unter $100, im Tief sogar $85 etwa, dann in der Spitze hochgelaufen auf 155, 156. Zuletzt insbesondere dieser Liberation Day von Trump nochmal nach unten geprügelt, aber dann V-förmig wieder erholt. Aktuell knapp unter 150 in diesem Bereich sehe ich die Aktie als relativ fair bewertet an. Mittellangfristig hat sie aber noch Potenzial, das muss man so ganz klar sagen. Also insofern, an sehr schwachen Tagen in Richtung $135 kann man sie sicherlich auch einsammeln. Und Salesforce, zuletzt verrückte Kursbewegung, muss man sagen, auf die Zahlen zunächst positiv reagiert, dann aber doch abverkauft, so ähnlich wie bei Dell. Ganz verständlich war das bei beiden nicht, also weder bei Dell noch bei Salesforce. Die Zahlen waren an sich gut. Ich habe kein großes Haar in der Suppe gefunden. Charttechnisch muss man aber sagen, befindet sich insbesondere Salesforce schon seit einiger Zeit in einer breiten Seitwärtsbewegung. Auf der Oberseite so im Bereich $317, $318 gedeckelt, auf der Unterseite so im Bereich $225 bis $230 unterstützt. Und da läuft sie so ein bisschen hin und her. Das kann man durchaus auch, sieht vielleicht ein oder andere so als Doppeltop betrachten. Man kann auch eine SKS hineininterpretieren, wenn es auch keine wirkliche lehrbuchmäßige ist. Alleine schon, weil es ja zwei Köpfe gibt, sonst wäre es ja kein Doppeltop. Alles das sehe ich darin nicht. Ich denke, dass die Aktie zwischenzeitlich zu heiß gelaufen ist, deswegen etwas korrigieren musste, sehe sie eigentlich deswegen, wie gesagt, in der angesprochenen Seitwärtsbewegung, am unteren Ende dieser Seitwärtsbewegung, also das wären dann noch 10% tiefer wie jetzt etwa, da kann man sie langsam einsammeln, am oberen Ende der Seitwärtsbewegung dann Gewinne mitnehmen oder sogar, wer mutig ist, shorten, aber man muss immer aufpassen, denn wenn sie natürlich unter den Support auf der Unterseite ausbricht oder auf der Oberseite über den Widerstand, ja, dann hat man entsprechend auf der Unterseite ein Verkauf, auf der Oberseite ein Kaufsignal und muss dementsprechend dann umdisponieren. Also das ist immer ein Problem und dementsprechend mag ich solche Wetten, solche Range Trades eigentlich nicht so. Die Gewinnerseite IBM, Nvidia, Boeing. IBM ja, hat sich nach einem leichten Rücksetzer im Zuge der Quartalszahlen auch wieder berappelt. Generell kein schlechtes Unternehmen, das sich in den vergangenen 100, 120 Jahren, keine Ahnung, wie lange es die jetzt schon gibt, gleich mehrfach neu erfunden hat. Sie hatten ja lange eine Vorstandschefin. Generell eigentlich gar nicht schlecht. Also ich hätte gerne mehr Frauen da in Führungspositionen, ohne dass ich jetzt aber hier Vogue geworden bin und da Frauenquoten irgendwie machen würde, sondern das sollte halt durch Qualität passieren. Und in dem Fall hat man gesehen, dass es auch nicht besonders geholfen hat. Unter der Führung einer Frau ist es bei IBM nicht so richtig vorangegangen. Dann hat man die Dame nach einigen Jahren ausgetauscht. Mittlerweile ein indischstämmiger CEO, ähnlich wie bei Microsoft wie bei Adobe. Und da muss man sagen, die haben bisher einen relativ guten Track Record in den USA. Indischstämmige CEOs mit doch sehr guten Leistungen, die Aktienperformance ihrer Unternehmen angeht und dementsprechend IBM. Es hat etwas gedauert, bis der neue, mittlerweile ist er ja nicht mehr neu, CEO den Laden in den Griff bekommen hat. Jetzt hat er es aber geschafft und prinzipiell im Bereich $265, $268 liegt ein charttechnischer Widerstand. Wenn der rausgenommen werden kann, gäbe es hier ein Kaufsignal und die Aktie könnte weiter steigen. Und man muss sagen, das ist jetzt auch nicht irgend so ein Widerstand, sondern das sind Kurse im Bereich des Allzeithochs. Das heißt, wenn die Aktie darüber hinaus klettert, über 270, sagen wir mal, dann haben wir Neuallzeithochs, das sind die stärksten Kaufsignale, die es gibt. Und das sieht definitiv gut aus, nachdem IBM-Aktionäre ja lange leiden mussten. Nvidia, zuletzt nach Quartalszahlen auch ein bisschen hin und her gelaufen. Die Quartalszahlen fand ich aber auch ganz ansehnlich, muss man sagen, auch wenn es da Abschreibungen gab mit dem China-Geschäft. Charttechnisch sieht das dementsprechend auch ganz gut aus. Die Aktie ist zwar noch nicht nach oben frei, muss man ganz klar sagen, so im Bereich $150, da kann sie hinlaufen. Das müsste sie aber herausnehmen, um ein frisches Kaufsignal zu generieren. In der Vergangenheit hat sie das schon mehrfach versucht, ist teilweise leicht darüber gestoßen, konnte das aber dann nicht in weiter steigende Kurse umsetzen. Also das muss man definitiv im Auge behalten. Aber das sieht definitiv auch ganz gut aus. Und wie gesagt, mit diesen Quartalszahlen im Rücken kann ich mir da vorstellen, dass es weiter aufwärts geht. Und Boeing, das war ja so ein Geheimtipp von mir bei Kursen unter 150. Selbst im Total Return Börsenbrief hatte ich sie vorgestellt, mehrfach. Es hat damals ein bisschen gedauert, auch die reziproken Zölle haben hier nochmal reingehauen, da ist die Aktie nochmal ganz tief sogar gefallen. Aber der neue CEO macht einen guten Job, das musste sich früher oder später auszahlen, mittlerweile tut es das. Charttechnisch die Aktie ist auch wieder auf dem Vormarsch, fundamental passt das Ganze. Also ich denke, Boeing wird in Kürze frische Kaufsignale liefern und dann Richtung $240, $250 durchstarten. Und danach muss man weitersehen, ob es nicht noch höher gehen kann. In der Vergangenheit lag die Aktie ja, glaube ich, auch schon mal über $400. Ja, dann zum S&P 500. Am Ende hier ein Mini-Plus auch von 24,25 Punkten oder 0,41%, 5.935,94. Aber dafür, dass der US-Markt von vielen totgeredet wird, läuft er eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, der Dollar hat zuletzt eben nachgegeben. Das heißt, ich sage es mal grob, 6.000 Punkte im S&P heute sind nicht mehr die 6.000 Punkte im S&P von vor einigen Monaten, weil eben der Dollar eben abgewertet hat. Man hat das auch beim Bitcoin gesehen, gab es ja auch teilweise Fragen, der Bitcoin steht in Dollar höher, warum ein Euro nicht auf den Höchstkursen? Ganz einfach, weil hier der Währungseffekt eben negativ reingespielt hat. Gewinner und Verlierer im S&P 500, auf der Verliererseite Leidos Holding, ist, glaube ich, ein Unternehmen aus der Spielebranche, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Aktie, muss man sagen, zuletzt teilweise sehr schön nach oben gelaufen, in der Spitze auf über 200, dann zwischenzeitlich deutlich zurückgekommen, sich wieder in Richtung 160 berappelt, jetzt zuletzt zurückgelaufen. Solange sie nicht nachhaltig unter die Marke von etwa 120, 125 Dollar fällt, sieht das übergeordnet eigentlich noch konstruktiv aus. Aber sie ist durchaus ein bisschen angeschlagen, das muss man schon sagen. Ich hoffe, dass ich auch richtig gelegen habe, dass das ein Unternehmen aus der Gaming-Branche ist. Dann First Solar aus der Solarbranche, das ist klar. Grundsätzlich das Unternehmen auf Jahre hinaus ausgebucht, deswegen die kurzfristige Schwäche im Geschäft eigentlich gar nicht so schlimm. Aber irgendwann braucht man halt neue Aufträge. Hinzu kommt, Trump möchte natürlich Solarsubventionen streichen, was prinzipiell jetzt auch nicht ganz falsch ist, muss man sagen. Und dementsprechend, die Aktie gilt als klassischer Trump-Verlierer. War das in den letzten Wochen und Monaten auch, aber beim letzten Mal war es ebenso, als Trump da das Ruder übernommen hat. 2016 war das ja, glaube ich. Da ist First Solar erstmal stark nach unten gelaufen und nach den 4 Jahren, nach der Amtszeit, war sie eine der besten Performer. Also da hier ist die Messe noch nicht gelesen, muss man sagen. Aber die Aktie, ja, steht natürlich aktuell tief und es ist derzeit sicherlich sehr viel Mut erforderlich, hier in diesen Abwärtstrend hinein zu kaufen. Aber es könnte sich am Ende auszahlen. Das muss man auch dazu sagen. Man wird aber dann starke Nerven brauchen. Und dann Amentum Holding als Tagesverlierer 6,5%. Da weiß ich tatsächlich nicht, was die machen. Und was da dahinter steckt, wenn ich mir den Chart so anschaue, muss man aber sagen, ja, der sieht auch so ein bisschen wie Kraut und Rüben aus, tendenziell eher nach unten gerichtet. Ja, zuletzt eine Seitwärtsbewegung, aber mit Abwärtstendenz und charttechnisch eine Aktie, die man sich definitiv auch nicht ins Depot packen muss. Die Gewinnerseite, Newmont aus dem Goldsektor, plus 5,4%. Da hilft natürlich auch der Goldpreis, der zuletzt teilweise bis auf, glaube ich, 3.500 gestiegen ist, dann zurückgelaufen ist, aber jetzt sich dann wieder berappelt. Heute auch ein dickes Plus von 2,75%, 3.381 je Feinunze. Ja, und das hilft natürlich Goldwerten und Newmont gehört da sicherlich zu den Besten, zu den Besseren auch und dementsprechend die Aktien plus. Und die beiden anderen Gewinner, Nucor und Steel Dynamics, die kenne ich beide, das sind Stahlunternehmen und die profitieren natürlich von diesen neuen Zollankündigungen von Donald Trump. Denn wenn natürlich Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte erhoben werden, dann verteuert das den Import. Das heißt, wer in den USA Stahl braucht, der schaut dann erstmal, ob er vielleicht nicht bei amerikanischen Produzenten kaufen kann. Das heißt, da wird die Nachfrage angeheizt. Das könnte da sogar die Preise dann nach oben bringen. Und dementsprechend gut sieht das für diese beiden Unternehmen aus. Das muss man so ganz klar sagen. Ja, und deswegen heute auch ein schönes Plus von jeweils über 10%. Ich glaube, im Tagesverlauf war es teilweise aber sogar noch etwas mehr. Zum Handelsende hin, ja, wurden teilweise auch schon wieder Gewinne mitgenommen. Man muss ja auch schauen, ob diese Zölle am Ende dann auch lange Bestand haben werden. Dann noch der Nasdaq 100. Heute mit einem Plus von 150,76 Punkten oder 0,71%, 21.491,75. Der kennt einfach kein Halten, der scheint unkaputtbar. Wir sind schon fast wieder im Bereich der alten Hochs. Natürlich auch hier, der Dollar hat abgewertet, das spielt dann natürlich da negativ mit rein. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Packer, ein Minus von 2,2%. Die Aktie, ja, wenn man sich die anschaut, zuletzt teilweise auch recht stark abverkauft, Richtung 85, hat sich dann etwas berappelt und jetzt sind die Bären wieder am Zug. Solange sie nicht unter 85 und insbesondere nicht unter 80 Dollar fällt, haben die Bullen aber noch Chancen. Dennoch, aktuell gehört sie definitiv nicht zu meinen Favoriten. Dann Adobe, auch so ein bisschen verkannt, gilt gerne mal so ein bisschen auch wie Alphabet als KI, also künstliche Intelligenz, Verlierer. Dabei ist das Unternehmen das definitiv nicht. Eigentlich sehr gut gemanagt, muss man sagen, in der Vergangenheit auch den Switch zum Software-as-a-Service-Anbieter ganz gut hinbekommen. Die Aktie zuletzt teilweise auch tief ausverkauft, Richtung 335, hat sich dann zwischenzeitlich berappelt, Richtung 425. Zuletzt wieder so ein bisschen auf dem Rückzug, aber das ist halt immer die Börse. Also es ist oft mal so 2 Schritte vor einen zurück oder 3 Schritte vor 2 zurück. Und das sehen wir jetzt hier bei Adobe. Man muss aber auch sagen, übergeordnet muss Adobe noch gewisse Marken, insbesondere die Marke von 450 Dollar zurückerobern, um charttechnisch wieder besser auszusehen. Die Aktie ist also nach wie vor etwas angeschlagen. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von CDW Corporation, CDW, auch aus dem Tech-Sektor, muss man sagen, die Aktie zuletzt, auch eher im Abwärtstrend, ist noch nicht so lange her, da kostete sie über 260 Dollar, ist dann zum Teil tief gefallen, fast halbiert, Richtung 137, zuletzt berappelt, jetzt wieder so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, jetzt muss man sehen, wenn die Aktie jetzt nicht mehr unter die Marke von 165 fällt, dann haben die Bullen hier wieder Chancen, das Ruder zu übernehmen. Sollte sie da runterfallen, kann sie durchaus die Tiefs nochmal antesten. Und die Gewinnerseite, Meta Platforms, Micron Technology und Zscaler. Meta Platforms, muss man sagen, die haben gemeldet, sie wollen die Werbeoptionen automatisieren. Das hilft natürlich auch KI dabei. Das hat heute hier definitiv auch die Fantasie der Anleger wieder beflügelt. Die Aktie plus 3,74%, drittgrößter Gewinner im Nasdaq 100. Dann Micron Technology aus dem Chipsektor. Generell muss man sagen, das Thema KI, da braucht man natürlich auch Speicher. Insbesondere Big Data ist ja da auch ein Stichwort, um eben die KIs zu trainieren, aber natürlich auch Speicher, wie sie eben mit Micron hergestellt werden. Und die Aktie zuletzt teilweise auch tief gefallen, muss man sagen, mittlerweile wieder berappelt. Charttechnisch auch noch nicht ganz frei nach oben, muss man auch ganz klar sagen. Aber wenn sie jetzt nicht mehr unter die Marke von 85 zurückfällt, wenn sie denn nochmal zurückfällt, noch besser, wenn sie gar nicht mehr unter $90 zurückfällt, dann haben die Bullen hier alle Karten in der Hand, um hier nach oben weiter durchzustarten. Und der Tagesgewinner Zscaler, erneut Tagesgewinner, war schon am vergangenen Freitag Tagesgewinner. Hier gab es Quartalszahlen, die sind gut ausgefallen. Ein Cybersecurity-Unternehmen, das derzeit ja wächst wie Hölle, muss man sagen. Dementsprechend der ganze Sektor heute auch im Plus. Auch eine CrowdStrike beispielsweise konnte natürlich profitieren. Ist glaube ich, sogar ein neues Allzeithoch, knapp $480. Zscaler auf jeden Fall müsste das ein neues Allzeithoch sein. In der Corona-Pandemie war es schon mal 375, aber auf dem Weg dahin zumindest, und das sieht charttechnisch übergeordnet stark aus, zumal die Aktie auch Trump, Zölle, reziproke Zölle und alles abschütteln konnte zuletzt. Also hier sind wirklich Überzeugungskäufer am Werk gewesen und die Aktie startet durch. Zuletzt gute Quartalszahlen, also da passt alles, und wer die Aktie hat, der sollte kein Stück aus der Hand geben, selbst wenn es da auch mal vielleicht 3, 4, 5% oder auch 10% nach unten gehen sollte. Gab ja letztens ein interessantes Post von Christian Röhl bei Instagram, die 20 besten Aktien der letzten 10 Jahre, glaube ich, war das. Und da hat er festgestellt, beispielsweise eine Nvidia war dabei, eine Fortinet war dabei, aber es waren gar nicht nur Tech-Werte. Und dennoch hat er festgestellt, von diesen 20 Werten, die in den letzten 10 Jahren halt die beste Performance gebracht haben, hat, glaube ich, 17 oder 16 haben mindestens 50% zwischenzeitlich mal verloren und glaube 9 oder so mindestens 80%. Also ich habe die Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber es war zumindest so, dass einige sogar 80%ige Drawdowns und mehr hatten und fast alle 50%ige. Und da sieht man eben auch eine Zscaler war schon mal bei 375 im Corona-Hype damals. Und ist anschließend dann ja zusammengefaltet worden. Teilweise gab es sie dann für 85, mittlerweile wieder bei 293. Und wie gesagt, da muss man eventuell auch mal durch. Deswegen bei solchen Aktien auch aufpassen, wenn man gerade wenn man da länger drin bleiben will, nicht gehebelt handeln oder nur mit sehr, sehr niedrigen Hebeln, aber am besten nicht gehebelt handeln. Und ja, dann bleibt man da auch drin und kann davon profitieren. Ja, heute sehr langer Podcast, weil es auch morgen ja kein YouTube-Video gibt, sondern erst am Mittwoch. Jetzt möchte ich dann aber die Verabschiedung dann nicht zu lange machen. Habe ja heute auch noch einen Index mehr besprochen mit dem S&P 500 und sage deshalb an dieser Stelle nur noch eins, nämlich wie immer, tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich, ihr euer Sascha Huber.